Wir hören die Schriftlesung aus 2. Mose 32, 1 bis 10 und 33, 12 bis 15. Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm: Auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sagte zu ihnen: Reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. So riss sich das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen, und sie brachten sie zu Aaron. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm, und Aaron rief aus und sagte: Ein Fest für den Herrn ist morgen. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Und so haben sie ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und weiter sagte der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun, lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Und weiter aus 33. Mose sagte nun zu dem Herrn: Siehe, du sagst zu mir: Führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wem du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast: Ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, so dass ich erkenne, dass ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Und er antwortete: Mein Angesicht wird mit dir gehen und dich zur Ruhe bringen. Und er sagte aber zu ihm: Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wie konnte das nur passieren? Israel verfällt so schnell einem brutalen Götzendienst. Einem Götzendienst, der in Syrien bekannt war, in Kanaan und noch in anderen Ländern. Der Stierkult. Der Stier galt als Symbol der Kraft und der Fruchtbarkeit. Und sie haben sich diesen Völkern gleichgemacht. Wie konnte das nur passieren, nachdem sie vor kurzem noch so viel mit ihrem Gott erlebt haben? Sie haben die Befreiung aus Ägypten erlebt, wie Gott die Plagen über die Ägypter gebracht hat, wie Gott sie durch das Schilfmeer hindurch gerettet hat. Sie haben erlebt, wie die Armee der Ägypter untergegangen ist. Sie wurden in der Wüste mit Manna versorgt, mit Wachteln. Wasser kam einmal aus dem Felsen, weil sonst nichts war, aber sie hatten Wasser gehabt. Feuer und Wolkensäule gingen vor ihnen. Dann hat Gott mit ihnen einen Bund geschlossen. Er wollte ihnen besonders deutlich machen, ich will mit euch tief und fest verbunden sein. Das ist ein Pakt geworden. Etwas Juristisches auch noch dazu. Denn mit dem Volk klar wird, Gott liebt uns. Er sorgt für uns. Er will uns an das Ziel bringen, eines neuen Landes, das Kanaan heißt. Und so schnell, nach all den Segnungen, verfallen sie in einen brutalen Götzendienst. Wollen wir Steine auf Israel werfen? Mitnichten. Wie oft haben wir selbst nach großen Segnungen plötzlich doch ein Fehler begangen? So ist der Mensch. Und halsstarrig ist wahrlich nicht nur Israel. Eigentlich war doch alles klar. Gott ist mit ihnen. Sie haben seine Machtdemonstration erfahren und er hat sie geführt bis zu diesem Tag. Jeder könnte doch dankbar sein. Jeder könnte doch sich freuen. Jeder konnte doch zukunftsvoll nach vorne schauen, in das neue Land hinein, das Gott ihnen geben wird. Und dann kommt irgendetwas auf, was aus einer Mischung aus Angst und Ungeduld entsteht. Er ist ihr Führer und er war ja die zentrale Figur, er war ja der Vermittler für sie. Mose ist jetzt schon 40 Tage weg. Mose ist auf dem Sinai. Er hat tiefste Gemeinschaft mit seinem Gott. Und er empfängt dort die Gesetzestafel für das Volk. Aber diese 40 Tage waren schon zu viel. Es war schon Ungeduld und Angst aufgekommen. Und Aaron, der Bruder Moses, auch Levit, berufen für Gottesdienst, für alles Göttliche zu organisieren. Aaron versagt total. Von ihm geht das nachher aus, nachdem der Druck des Volkes größer wird. Nun, denn reißt einander, wie brutal, reißt einander doch die Ohrringe ab. Ganz brutal wird das ausgedrückt, ja. Und er sammelt das Gold ein und macht daraus ein gegossenes Kalb. Das war eigentlich der Stierkult. Aber hier wird das ganz primitiv und herabwürdigend ausgesprochen, dieses Kalb dann dort. Was wollt ihr mit diesem Kalb da? Aber Aaron macht das. Und er macht nachher auch noch ein Altar. Und sie feiern ein Kultfest. Da kann man sich nur an den Kopf fassen, wie kann denn so etwas nur möglich sein? So ist Israel, so sind wir Menschen eigentlich alle. Wenn eine Katastrophe in der Welt geschieht, dann wird hinterher untersucht, was war die Ursache dafür. Ja gut, sie haben gesündigt. Und dennoch, das alles reicht irgendwie nicht als Erklärung für das alles. Wie kann so etwas passieren? Mose ist enttäuscht. Er ist ungehalten, zertrümmert die Gesetzestafeln. Gott ist enttäuscht. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Eine Katastrophe, eine Trennung, eine Gerichtsankündigung. Und dann nimmt das Verhängnis auch seinen Lauf. Mose organisiert eine Strafexpedition. 3000 jüdische Männer finden den Tod. Und Gott will die Vernichtung des Volkes. Es gibt keinen Ausweg aus dieser Krise. Rechtlich gesehen gibt es keinen Ausweg, als dass Gott das Volk vernichtet. Mose weiß auch nicht weiter. Zutiefst deprimiert. Aber Mose kämpft. Und wenn der jüdisch-russische Maler Marc Chagall auf seinen Bildern Mose oft mit Hörnern dargestellt hat, so wollte er damit die Kraft ausdrücken, die Kraft in diesem Mann ist. Und diese Szene, denke ich, wird Chagall einen besonderen veranlasst haben, Mose als einen Mann der Stärke darzustellen, auch wenn er hier an dieser Stelle doch auch ratlos wirkt, ängstlich. Er weiß nicht weiter. Aber was macht Mose? Mose hält Gott eine Predigt. Du kannst das Volk nicht vernichten. Was werden denn Ägypter sagen? Sie werden sagen, du hast sie herausgerufen in die Wüste, damit sie dort umkommen. Das war ein Trick von dir. Das war nicht gut. So werden die Ägypter reden, wenn du nicht das Volk ans Ziel bringst. Was werden die anderen Völker sagen? Was hat Israel für einen Gott? Das kannst du nicht machen. Du kannst Israel nicht vernichten. Punkt 1 der Predigt. Punkt 2 der Predigt. Lass ab von der Glut deines Zornes und lass dich das Unheil gereuen, das du über das Volk bringen willst. Aufruf zur Umkehr. Mose ruft Gott zur Umkehr auf. Punkt 3. Mose erinnert Gott an seine Verheißungen. Denke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, den du selbst geschworen hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Eine starke Predigt, die Mose Gott hält. Was tut Gott? Gott bekehrt sich. Ich spreche das mit größter Hochachtung aus. Ich habe mich gefragt, darf ich das? Doch faktisch ist es so. Da gereute es den Herrn, das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Gott kehrt um von seinem Vorhaben. Er tut es nicht. Gott sucht nach einem Ausweg. Gott ist kein deterministischer Gott, der alles festlegt und alles dann so ablaufen muss, ein für alle Mal. Manche Christen haben diesen Eindruck, bei Gott ist alles geplant, alles festgelegt und das läuft wie nach einem gigantischen Computerprogramm alles in dieser Weltgeschichte ab. Manche meinen, auch in unserem Leben sei von Gott alles vorgeplant, alles festgelegt, es muss so kommen, wie es kommen soll. Gerade diese Szene und noch viele, viele andere zeigen uns, Israel und wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, mit dem man reden kann. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der zuhören kann, der auf uns eingehen kann, wie auch hier in Israel. Er ist Vater, er liebt, er sucht die Nähe zum Volk. Es liegt ihm nicht daran, das Volk umzubringen und nur mit Mose weiterzumachen. Er will retten, er will helfen, er will weiterführen, damit sie doch das Ziel in Kanaan erreichen. Wenn eine Katastrophe geschieht in der Welt, dann fragen wir nach den Ursachen. Dann wird geforscht, wie konnte es dazu kommen? Vor einigen Monaten ist eine russische Weltraumrakete abgestürzt, wir haben es mitbekommen. Sie war nur ein paar Kilometer hochgestiegen und dann ist sie explodiert, die Rakete. Aber die Raumkapsel mit den Astronauten konnte rechtzeitig abgesprengt werden, sie wurden gerettet am Fallschirm. Aber das war eine Katastrophe, die nochmal glimpflich gerade für die Astronauten ausgegangen ist. Ja, dann gab es Ursachenforschung. Man hat herausgefunden in Russland, es lag ein Montagefehler vor. Wie auch immer, der ganzen komplizierten Elektronik und Steuerung war halt ein Montagefehler passiert. Manches Mal gibt es auch die Notwendigkeit, ein System zu ändern. Wenn eine Katastrophe passiert, muss man nicht grundsätzlich etwas ändern. Auf diesem Weg scheinen wir nicht ans Ziel zu kommen. Wir müssen grundsätzlich etwas anders machen. Und genau dieser Fall liegt jetzt hier vor. Es muss eine Änderung vorgenommen werden in der Beziehung zwischen Israel und Gott. Mehrfach lesen wir vorher in den Kapiteln, Gott sagt, ich will meinen Engel vor euch hersenden. Ich will meinen Engel vor euch hersenden. Und jetzt sagt Gott, mein Angesicht wird mit dir mitgehen. In zeitgemäßen Übersetzungen, das hier die Elberfelder, da heißt es, Gott selbst sagt, ich will mit euch mitgehen. Das ist jetzt eine Systemänderung in den Beziehungen. Vorher die Engel waren beauftragt. Es steht uns nicht an, zu urteilen, was die Engel können, was die Engel nicht können. Wir haben hier keine Fakten von den Engeln. Wir können nichts dazu sagen. Das Wort sagt auch nichts dazu. Aber Gott nimmt eine Grundsatzänderung vor. Und sagt, gut, das haben meine Engel vorher gemacht, aber jetzt muss ich das zur Chefsache machen. Ich werde bei euch dabei sein. Ich werde mit euch gehen. Und Mose hat das zur Bedingung gemacht. Wenn dein Angesicht nicht mit uns geht, dann lass uns hier. Man kann fast sagen, ein kecker Mann, der Mose. Ein tiefgläubiger Mann. Was der sich herausnimmt, Und Gott geht darauf ein. Also, in der Heilsgeschichte, die Gott hier mit Israel hat an dieser Stelle, nimmt Gott eine Systemveränderung vor in der Beziehung, damit er noch näher bei den Menschen ist. Mit ihnen will er sein. Sie will er führen. Sie will er umsorgen, damit sie ihr Ziel erreichen. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament hineinschauen, das müssen wir, ich bin ja kein Rabbi, der hier Punkt machen könnte, Amen sagen könnte, nein. Wie sieht es im Neuen Testament aus? Gibt es da noch eine oder mehrere Systemänderungen in den Beziehungen zwischen Gott und Mensch? Wenn wir uns Jesus anschauen, dann hat er von Anfang an nicht vom Volk gesprochen, wie es im Alten Testament die Rede ist, sondern kommt her zu mir, jeder von euch, ihr mühseligen und beladenen. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken. Ich will euch helfen. Ich will eure Sünde euch abnehmen. Ich will euch führen bis ans Ziel. Jesus wendet sich jetzt jedem Menschen einzeln zu. Vorher Gott dem Volk zugewandt und jetzt Jesus sagt, ich wende mich jedem Einzelnen zu. Wenn ich euch fragen würde, wozu hat Jesus die 12 Apostel berufen? Da würdet ihr sagen, ja, sie sollten seine Zeugen sein, sie sollten ihm dienen und so weiter. Wäre auch alles richtig. Im Markus-Evangelium lesen wir etwas ganz Feines. Er rief die 12 zu sich. Wie geht's weiter? Auf dass sie bei ihm seien und er sie sende. Vor jedem Dienst, vor jeder Sendung bei ihm sein. Das will er. Der Weinstock, von dem die Kraft fließt. Seine Nähe, die uns Kraft gibt, die uns ermutigt, die uns hilft, weiter unseren Weg zu gehen und unseren Dienst zu tun. Ist immer das Erste, zu Jesus zu kommen und bei Jesus zu sein und von da aus in die Welt hinauszugehen, in die Mission oder jeweils zu unseren Diensten. Und am Himmelfahrtstag hat er nach vorne bis in unsere heutige Zeit hinein gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende des Zeitalters, bei jedem von euch. Ich bin bei euch. Liebe Schwestern und Brüder, wie viele Millionen Menschen, wie viele Millionen Christen, wirklicher Christen, die mit dem Herzen bei ihm sind, mag es wohl in dieser Welt geben. Sie alle sind gerufen. Durch die Evangelisten, durch die Pfarrer, durch die Pastoren, durch die Zeugen, durch die einzelnen Menschen, durch christliche Literatur, durch Rundfunk, Fernsehsendungen. Viele Wege hat er. Er ruft die ganze Welt. Aber jeden von ihnen hat er einzeln angenommen. Für jeden Einzelnen war Jesus Seelsorge. In das Herz eines jeden hat er eingewirkt. Von all den Millionen Christen, die es heute gibt und auch vorher gegeben hat, jedem hat sich Jesus zugewandt. Das ist Jesus. Insofern ist es auch eine Systemveränderung in der Beziehung zum Menschen. Jesus ist jetzt noch persönlicher geworden. Ganz persönlich ist er geworden. Jeden ruft er, jeden liebt er, mit jedem will er das Leben teilen. Komm zu mir. Ich bin das Leben für dich. Und ich bringe dich an dein Ziel. Ich helfe dir im Alter, deine Leiden, deine Schmerzen, deine Einsamkeiten zu überwinden. Aber komm zu mir in meine Nähe und bleib bei mir. Gibt es noch eine Veränderung, eine grundsätzliche Veränderung in der Beziehung zwischen Gott und Mensch? Ja, noch eine Verbesserung. Nämlich welche? Jesus hat das zur Lebzeit noch angekündigt. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist die neueste Beziehung. Gott sagt, und ich schenke dir etwas von meinem Geist, den gebe ich in dich hinein. Noch einmal, eine Verbesserung, eine Intensivierung der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Mein Geist in dir, mit seinen Kräften, mit seinen Gaben, mit seinem Trost, mit seinen Führungen, ja. Mein Geist, der ist jetzt in dir. Weiter, besser geht es gar nicht. Ich kenne meine Frau, wie man als Mann so seine Frau kennen kann, nicht? Ich kenne ihren Geist, ich kenne ihre Seele. Aber etwas von ihrem Geist habe ich nie empfangen. Aber Gottes Geist habe ich empfangen. Insofern ist diese Beziehung zu Gott nochmal etwas Tieferes, etwas Weiteres, als ich je zu einem Menschen sein kann. Und deshalb erzählen uns manche Psychologen, Psychiater, dass die religiöse Erfahrung eigentlich die tiefste ist, die ein Mensch haben kann. Besonders da, wo der Geist Gottes dann in uns hineinwirkt. Und das ist also das, der Gipfel und das Vollmacht der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gottes Geist in uns. Und wir in diesem Geist können fröhlich beten. Lieber Vater, aber, lieber Vater, lieber Herr Jesus, danke, dass ich dir gehöre, auf ewig dein bin, mich auf den Himmel freuen darf. Bei einer unserer frühen Gemeinden, wo wir mal im Dienst standen, schon lange her, da wurden wir ungefähr 5-6 Wochen, bevor wir weggezogen sind, mit einer Familie bekannt, durch den Kindergarten. Sie hatten kleine Kinder, wir. Und da haben wir gesagt, oh, die laden wir am Sonntag mal zum Kaffee ein zu uns, was wir ja oft gemacht haben. Sie waren katholisch. Beide Lehrer von Beruf. Er spielt noch heute die Orgel in seiner Kirchengemeinde. Und sie leitet den Frauenkreis dort, hält Vorträge auch in anderen Kirchen, in anderen Orten, Konferenzen und so weiter. Und die haben wir eingeladen. Vergangen, ja, wir haben jedes Jahr besuchen wir uns, oder mit einer Ausnahme wohl jedes Jahr. Vor 2 Jahren waren wir da und vergangen Spätsommer war sie auch bei uns wieder für 2 Tage. Und als sie bei uns war, abends saßen wir zusammen. Da sagt sie, ja, als ich zu euch gefahren bin im Auto, habe ich nochmal darüber nachgedacht, wie fing das eigentlich an, so unsere Freundschaft damals? Ja, sagt sie, ich weiß es ganz genau. Ich will das nie vergessen. Wir waren bei euch eingeladen, sonntags haben wir zum Kaffee. Und bevor wir Kaffee getrunken hast, da hast du gebetet. Und da hast du gebetet, als würde Gott mit am Tisch sitzen. Das hat mich so schockiert und zugleich auch so beglückt. Das war ein Schock, sowas habe ich noch nie erlebt. Sie kannte kein freies Gebet. War ein ganz schlichtes Gebet, wie wir beten. Und das war der Anlass, dass sie sagte, es gibt also doch noch eine andere Beziehung zu Gott, als sie bis dahin kannte. Und das war der Anlass für sie in den nächsten Tagen, die Beziehung, die persönliche Beziehung zu Jesus nun aufzunehmen. Voller Freude war sie. Leider waren wir nur noch 4-5 Wochen noch zusammen. Sie waren ein paar Mal bei uns im Gottesdienst und wir haben uns auch besucht. Die Zeit war knapp. Aber eine Woche, bevor wir endgültig dann wegzogen, da rief sie eines Vormittags an. Ich weiß, ihr seid am Packen. Kann ich noch mal zu euch kommen? Komm. Sie kam Da sagt sie, heute Morgen habe ich so mit Freuden gebetet, so voller Dank, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich habe so gebetet und während ich gebetet habe, da kamen so plötzlich fremde Laute und fremde Worte in mein Gebet hinein. Ich wusste gar nicht, was das ist. Bin ich denn jetzt von Sinnen? Ich habe aufgehört. Dann habe ich weitergebetet. Dann kamen wieder fremde Worte, fremde Laute. Dann habe ich Amen gesagt. Kannst du mir sagen, was das ist? Ich sage, ja, das kann ich. Gott hat dir eine neue Sprache geschenkt. Eine Sprache des Geistes. Eine neue Sprache, in der du noch nie ein böses Wort gesagt hast. Noch nie geschimpft, noch nie gelogen, noch nie etwas Negatives gesagt hast. Eine ganz neue Sprache, das gibt es. Ich sage, lies mal 1. Korinther 14, darüber steht geschrieben. Praktizier im Vertrauen, auch wenn dein Verstand da nicht mitkommt, so ist es bei dieser Sprache. Aber eine Sprache von Geist zu Geist, so darfst du dich freuen und zum Herrn beten. So ist es, wenn einer, der so christlich-kirchlich ist, ja, aber nicht die persönliche Glaubensbeziehung hat, so darf er zu Jesus kommen und diese Beziehung aufnehmen. Nicht immer wird er so eine Gabe der neuen Sprache bekommen, aber einfach die Beziehung aufnehmen und nun bin ich bei dir, Herr Jesus. Die letzten Tage war schon schönes Wetter. Ich saß gerne auf unserer Terrasse im Gartenstuhl und dann war ich so mit dem Gesicht der Sonne zugewandt. Und dann dachte ich mir, ich habe die ganze große, herrliche Sonne ganz für mich. Ihre Wärme, ihre Strahlen, ihr Glanz, alles habe ich für mich, die ganze Sonne habe ich für mich. Dem Ansatz meine Frau. Sie hat auch die ganze Sonne für sich. Jeder Mensch hat seine Sonne, die ganze Sonne für sich. Und so ist es bei Jesus. Den ganzen Jesus hat jeder für sich persönlich. Den ganzen Jesus mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Größe. Jeder kann den ganzen Jesus für sich haben. Die Sonne ist nicht für uns verfügbar. Ich kann mich aber ihr aussetzen. Jesus ist nicht für mich verfügbar. Aber ich kann mich seiner Liebe und seiner Gnade aussetzen. Und so möchte ich heute all diejenigen herzlich bitten und einladen, die persönliche Beziehung jetzt zu Jesus aufzunehmen. Vielleicht seid ihr christlich erzogen, geprägt, irgendwie glaubt irgendwie an Gott. Das ist gut, aber es reicht nicht. Tu das jetzt ganz persönlich in einem Gebet. Herr Jesus, und ich möchte jetzt zu dir kommen und so in diese persönliche Beziehung eintreten und bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist, der gibt dir Heilsgewissheit. Geist Gottes zeugt uns, dass wir seine Kinder sind. Das ist ganz wichtig. Für mich ist etwas das Schönste, was mir der Heilige Geist sagen kann. Du bist ein Kind Gottes und Gott ist dein Vater. Ist das Schönste. Ich schließe mit dem letzten Satz eines Kinderliedes oder auch eines Volksliedes. Weißt du, wie viele Sterne stehen? Und der letzte Satz. Wie heißt er? Kennt auch dich und hat dich lieb. Amen.